PowerPoint. Okay. Merci vielmals für den Worship. Wenn ich die Augen zu tun habe, bin ich irgendwo zu Nashville gewesen. Am Donnerstagmorgen habe ich mit jemandem telefoniert und habe dann so, wie man es so sagt, gemeint, ja, ich habe noch kein Predigtthema, ich muss mich dann noch ein bisschen zurückziehen. Und dann nachher ist kurz darauf runter, eine SRF-Nachricht auf mein Handy gekommen und dort hat es ein Ziel gehabt, das aufgeleuchtet ist. Der König kommt und keinen interessiert. Und ich habe so die Gabe, ich habe die Gabe von gar nicht merken, um was es kommen könnte. Ich weiß nicht, ob die männlich ist oder ob die vor allem für mich ist. Auf jeden Fall, im Artikel geht es um den Charles, der ganz unbehelligt und ungestört kann Skiferien verbringen seit Jahren in Klosters und da war ich auch schon da gewesen und habe mich ertappt, wie ich das gewusst habe, dass ich nach einem gewissen Charles Ausschau gehalten habe. Und im Gegensatz zu England, wo eben die Leute nicht so diskret sind wie Klosterner oder vielleicht die Schweizer oder die, die an diesem Skiort sind. Er muss nicht Angst haben, dass er jemand quer über die Piste fährt und ein Autogramm von einem Bot. Der König kommt und keinen interessiert es. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gar nicht gedacht, wirklich, eben nicht einmal was Charles, aber ich wusste, hey, das ist es. Also eben noch gesagt, ich habe wahrscheinlich noch kein Predigtthema, bang, voller Bretsch, habe es gerade gehabt. Und dann ist mir auch das Jesus-Wort in Sinn gekommen, in Matthäus 24, wo wir da schon gesehen. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ja, und die Zeit, wo da Jesus sagt in den letzten Tagen, bei der Zeit, wenn man erwartet, dass der Menschensohn, halt Jesus, sein messianischer Titel, wiederkommt, die Tage sind doch aber gerade ein bisschen ein Zeit her. Seit Jesus 40 Tage nach der Auferstehung wieder in den Himmel aufgenommen worden ist. Darum meine Frage, was passiert mit euch, was passiert mit uns, wenn wir so in die Welt raus schauen? Schon mehr als ein Jahr Krieg in der Ukraine, Erdbeben, Erdrutsch, Wirbelstürme, Waldbrände, Hochwasser noch und nöcher, Krawall, Streik, Massenmörd, die Medien sind voll von dem Zeugs. Aber von diesen wirklich endzeitlichen Ereignissen, die Jesus eigentlich später aber erwähnt, in dem Text oder vorher, von denen her gesehen, sind wir eher noch in einer frühen Phase. So wie es sagt im Vers 6 bis 8. Oh nein, ich bin jetzt, warte jetzt. Ihr werdet von Kriegen hören, werdet hören, dass eben Kriegsgefahr droht. Und lasst euch nicht von dem raus tun. Die Völker, die gegeneinander aufstehen, immer und immer wieder, die Hungersnöte und Erdbeben. Halb Afrika versinkt ja in einer Hungersnot. Aber all das ist erst der Anfang. Es ist wie der Anfang von Geburtsfeier. Ja, was wollte ich da sagen als Mann? Aber ich weiss, Frauen, die geboren haben, dass die wissen, die Geburtsfeier steigern sich, wenn sie mal angefangen haben. Und wir unseren ersten Sohn erwartet haben, haben dem Kätti seine Wehen irgendwann an einem Nachmittag eingesetzt, am Samstag Nachmittag. Und dann sind wir dann gleich gegen oben einmal in das Spital. Und dann sind wir die ganze Nacht dort gewesen. Und am Morgen haben sie uns gesagt, lassen, gehen Sie noch mal heim. Das Tatzeichen von einer unmittelbaren Geburt sind eher gering. Und dann sind wir noch mal einen ganzen Tag eigentlich daheim gewesen, von morgen am 7. an. Haben Wehen um Wehen erlebt, wortwörtlich. Und ich bin immer nervöser geworden. Und dann am Abend, am 8. sind wir in das Spital und gleich darauf ab ist unser Lucky geboren. Beim Andres Da waren wir viel gelassener, muss ich sagen. Wir sind noch Spanisch und meine Frau hat noch duschen, als angefangen hat. Und der andere hat sich ja jetzt eingelassen, 14 Tage über das Datum. Und wir sind aber gleich in der Zeit in Bereitschaft gewesen. Und ich glaube, genau da, darum geht es eben auch da bei Jesus. Es geht wirklich ums Bereitsein. Es geht da in dem Kapitel, in dem 24. Matthäus-Kapitel, im Zusammenhang mit dem Vergleich zu der Zeit von Noah, auch um die Bereitschaft für die Entrückung der Gemeinde. Und zwar, wie es heisst, zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide mahlen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Wir wissen aus der Passage von dem Text da und aus anderen im Neuen Testament, dass Gott seine Gemeinde vor dem Zorn ausgießen von dieser grossen Trübsalszeit, wie es auch heisst, wird er wegnehmen. Sie wird entrücken, die Gemeinde. Die Gläubigen, die dann leben, aber auch die, die schon gestorben sind, werden ihren neuen Körper bekommen und Jesus in der Luft begegnen. Und das heisst dann eben auch im 1. Thessalonicher 4, dass der Herr selber wird kommen. Der Schau von der Posaune, wie wir sie gehört haben, das passt gut dazu. Und eben dann werden wir aufgenommen und treffen ihn in den Wolken. Die leben und auch die gestorben sind, wir alle werden verwandelt, wie es Paulus in dem 1. Korinther auch schreibt. Und es ist wichtig für uns, zu wissen, auch wenn wir nicht genau wissen, wenn das passiert, aber es ist wichtig für uns zu wissen, dass wir den Plan von Gott und seine Zukunft mit uns ein bisschen verstehen dürfen. Parat sein. Der König kommt. Am Montagabend habe ich am Bahnhof Zarau gewartet auf den Zug. Ich habe mit einem Kollegen von Bern abgemacht, dass wir an ein Konzert gehen auf Zürich. Und da ist, als ich auf dem Gleis gestanden bin, ein Zug eingefahren, der von Bern gekommen ist. Und das ist der gleiche Zug, den ich auch sonst unter der Woche damit oben runterkomme. Um die gleiche Zeit. Und ich habe noch so gedacht, soll ich einsteigen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe ihm geschrieben, mit welchem Zug ich komme. Machen wir nicht. Und dann ist die Zugbegleiterin ausgestiegen und hat sie gefragt, wann ist der Zug zu Zürich, der jetzt da gerade angekommen ist? Und dann hat sie gesagt, dann und dann. Dann habe ich mich nochmal entschieden und gesagt, nein, mache ich nicht. Ich habe 2 Minuten mehr für zum Umsteigen zu Zürich. Und ich als Landei bin froh, wenn ich 2 Minuten habe zu Zürich auf dem grossen Bahnhof. Und dann stehe ich gleich so vor dem Zug und denke, soll ich echt nicht doch einsteigen? In dem Moment fährt der Zug an. Dann nehme ich mein Handy vor, Flugmodus ist mein Freund, wenn ich frei habe. Und dann nehme ich den Flugmodus aus und dann macht es Bling. Kommt ein WhatsApp auf mein Handy vom Kollegen und sagt, hey, ich bin da in dem Zug im letzten Zweistöckerwagen, wenn du im Fall auf dem Zug bist. Voll verpasst. Nicht bereit gewesen, nicht auf Empfang gewesen. Und für mich ist das Erlebnis, da gerade der letzte Mendung, auch so ein Bild dafür, dass es eben darum geht, auf Empfang zu sein mit Jesus. Nicht das Zögern, sich klar zu entscheiden, parat zu sein. Auch was der Glaube an Jesus angeht, sonst fährt der Zug buchstäblich ab. Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen oder in unsere Bekanntenkreise hinein, wie erleben ihr Menschen so? Wir haben schon gehört von der Wiener Expo. Ich bin dort auch mit verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen. Und es hat Menschen gegeben, die sind wirklich offen gewesen, wenn ich darüber geredet habe, dass wir auch eine Kirche sind, die sozialdiakonisch ausgerichtet ist. Ja, dass wir, wenn wir gesagt haben, dass wir eine Kirche sind, ist für viele vielleicht etwas Neues gewesen, aber es ist gut, haben wir es gesagt. Und für jemanden habe ich an 2 Tagen beten. Und ich muss sagen, das war das Erlebnis für mich. Für das und auch für andere spannende Begegnungen hat sich auch das Müdwerden am Abend gelohnt. Und andere Messbesucher, also habe ich auch erlebt, und zwar ein krasses Erlebnis war, ein Paar ist gekommen, eine Familie. Und die haben gesagt, als ich sie angesprochen habe, dass wir eine Kirche sind, dass wir an Jesus glauben, haben sie gesagt, uns stehen gerade Harzberg, wenn sie das sagen. Sie wollen nichts mehr zu tun mit der Religion und nichts mehr zu tun mit der Kirche. Und ich habe zu ihnen gesagt, hey, tut mir echt leid. Ich habe nicht gefragt, was passiert ist, aber ich habe gesagt, tut mir echt leid, was euch passiert ist. Mit dem Zusammenhang mit der Kirche. Weil mit Gott haben manchmal die Leute nicht mehr, aber manchmal mit dem Bodenpersonal. Und ja, ich habe dann noch Gottes Segen gewünscht. Vielleicht war das eine Provokation, aber ich habe es gleich gemacht. Und andere haben wiederum ganz gelassen gesagt, so völlig easy, Gott ist für mich kein Thema, einen schönen Tag. Was hat das jetzt mit den Leuten zu tun, in dieser Zeit von Noah, wo da Jesus redet? Ich würde sagen, ziemlich viel. Jesus erklärt, wie das war in diesen Tagen von Noah. Es war so, dass sich das Leben auch in den letzten Tagen, also auf heute, sehr normal bewegt hat. Und auch wie uns da die normalsten Sachen von der Welt passieren. Es dreht sich um die normalsten Sachen von der Welt. Essen und Trinken, Familie, heiraten, Familie, was auch immer. Job. Punkt. Ein bisschen Ferien. Freue mich drauf. In anderen Worten, das Leben ist ganz normal. So wie wenn nie irgendwas Besonderes oder so würde passieren. Ja, und ich sehe das Leben in der Zeit vom Noah aus eben genau gleich. Es ist alles in seinem gewohnten Lauf gegangen und gleich ist es zu einem Ereignis gekommen, das niemand erwartet hat. Wo alles, ja, unser ganzer Planet für immer völlig verändert hat. Und der Grund, warum das so gekommen ist, oder wie, der hat Theologen wirklich zu allen Zeiten beschäftigt. Im 1. Mose 6 steht, die Menschen wurden immer zahlreicher auf der Erde und ihnen wurden auch viele Töchter geboren. Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Frauen der Menschen waren und sie nahmen sich diejenige zur Frau, die ihnen am besten gefiel. In jenen Tagen und auch später noch lebten Riesen auf der Erde, denn aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Diese waren die berühmten Helden der Urzeit, ich würde Ihnen sagen, die Berüchtigten. Was haben wir da für eine Geschichte vor uns? Die Gottessöhne, wenn man das ein bisschen nachgoogelt, in den Verzeichnissen, in den Auslegungen oder so, dann wird Gottes Sohn in der Aussprache für Engel verwendet. Ben Elohim heissen die. Und wir haben im Hiob eine ähnliche Formulierung, auch dort wird der Begriff genommen. Die Söhne von Gott sind quasi die Engel. Und auch jemand anderes, der Satan. Und dann das Produkt von dieser Begegnung, die Riesen. Kundschaften zu Kanaan sagen, oh hey, die sind so riesig, wir haben ausgesehen wie Heugümper gegen die. Das heisst Nephilim, ein Tyrann oder eben ein Ries. Einer von denen ist der Goliath. Und ist ein recht spannender, grosser Stein. Also, je nach Übersetzung da in der Hoffnung für alle, er war über 3 Meter gross, aber je nachdem, wenn sie die Messe noch ein bisschen genau nennt, die alte Messe, die kommt man, wenn ich es umrechne, auf 256 bis 279. Aber das ist auch noch ziemlich gross, würde ich sagen. Oh nein. Was hat das jetzt zu tun mit den Leuten in der Zeit von Noah? Kann man sich fragen. Von dieser sprachlichen Bedeutung her, dass es ein bisschen besser verständlich ist, was mit dieser Sintflut, dem katastrophalen Ereignis, passiert ist, tue ich jetzt eine Klammer auf. Und ich möchte betonen, dass es jedem von euch freigestellt ist, was es damit macht. Ich möchte aber auch sagen, dass für mich die Bibel ein übernatürliches Buch ist, voll übernatürliche Ereignisse. Weil Gott selber ein übernatürliches Wesen ist. Dadurch, dass auch wir als Gläubige von Anfang an, auch schon in ganz frühen Zeiten, mit negativen, übernatürlichen Mächten konfrontiert sind, geht aus einer Bibelstelle klar hervor und auch hier aus dieser Geschichte. Und ein klarer Beweis dafür, dass das so ist für mich, ein Hinweis, ist Epheser 6, wo Paulus erklärt, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Und wenn wir das so anschauen, ist der 12. Vers wirklich ein Schlüsselvers, der eben heißt: Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten von der unsichtbaren Welt. Wir Christen sind in einer übernatürlichen Welt drin, in einer geistlichen Welt, die umkämpft ist. Von der sprachlichen Deutung her, von diesen Begriffen, die ich hier gerade gesagt habe, von dem, was die Gottessöhne und die Riesen sind, von dem her wird klar aus dem 1. Mose 6, dass es zu einer nicht erlaubten Verbindung kommt mit Wesen aus der unsichtbaren Welt und mit gefallenen Engeln und mit Frauen von dieser Menschheit. Die gefallenen Engel, die scheinen offenbar auch die Möglichkeit zu haben, in einer menschlichen, körperlichen Form aufzutreten. Und aus so einer Verbindung heraus entstehen die Riesen. Und es gibt verschiedene Deutungsversuche von den Theologen her, was die Bezeichnung Söhne Gottes angeht. Es gibt verschiedene Lehrmeinungen, auch die das Übernatürliche aus der Bibel heraus theologisieren wollen. Die Formulierung Söhne Gottes bezieht sich aber von den Theologen her, die die Bibel von einer übernatürlichen Sicht her anschauen, auf nichts anderes als auf Engel. Engel, die eine illegitime Handlung begehen. Auch die Übersetzer von der Septuaginta, das ist 250 vor Christus, die Übersetzung aus dem Hebräischen, vom Alten Testament ins Alte Griechische, auch die Männer setzen für sich völlig klar, dass die Söhne Gottes Engelwesen sind. Erst in neuer Zeit haben wir Probleme mit dem Übernatürlichen in der Bibel. Warum es zu dieser Verbindung kommt, leiten Theologen, die eben diesen übernatürlichen Ansatz vertreten. Wieso es das zu dem kommt? Sie sehen sie den Grund im 1. Mose 3,15. Und zwar ist das so, nachdem als Eva vom Luzifer, wo in der Form von einer Schlange kommt, getäuscht worden ist, die sagt Gott zu der Schlange: Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Was bedeutet das? Das ist ein bisschen kryptisch. Aber man könnte sagen, das ist eigentlich das erste grundsätzliche Evangelium, ein Vorevangelium. Weil Gott nicht am Schluss ist mit der Menschheit, auch wenn der Sündenfall passiert ist. Gott hat gewusst, was er wird tun. Ja, er hat sogar bevor er den Himmel und die Erde und alles, was da um uns umsaust, hat er schon geplant gehabt, was er wird machen. Er wird seinen Sohn als Mensch hierher senden. Und dass das kann geschehen, was der Paulus sagt: Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Und der Sieg von Jesus über die Macht vom Teufel und der Sünde, der wird im 1. Mose 3,15 eben indirekt ausgesprochen. In den Worten, die Gott an die Schlange richtet. Das ist aber nur möglich, wenn die menschlichen Gene unverfälscht bleiben. Wir können von einer übernatürlichen Sichtweise auf die Bibel aus dem heraus ableiten, warum als der Widersacher im 1. Mose 6 seine Engel geschickt hat. Und zwar, um sich mit den menschlichen Frauen zu verbinden. Der Widersacher hat probiert, aus dieser Verbindung heraus das menschliche Gen zu verunreinigen. Und so zu verhindern, dass der Messias als ein reiner Mensch kann geboren werden. Und in der Folge, und jetzt muss ich aus Zeitgründen wirklich abkürzen, in der Folge gibt es nur eine Möglichkeit, den findlichen Anschlag zu verhindern, und zwar mit einer weltweiten Flut, wo alles Leben auf der Erdoberfläche wird auslöschen. Alles bis auf den Noah, seine Frau, seine Söhne und die Schwiegertöchter und die Tiere, die er dabei hat, die auch von Gott bestimmt sind, wenn er sie auswählen soll. Und vom Noah heisst es, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Noah war ein rechtschaffener Mensch. Das heisst nicht, dass er fehlerfrei war, aber rechtschaffen aus der Sicht von Gott. Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Der Noah, seine Familie, das sind 8 Personen, die in dieser Arche sind. Und die Zahl 8 hat in der biblischen Symbolik eine spannende Bedeutung. Ich glaube, wir haben auch 8 gehabt, wo Jolina und Cole konfirmiert worden sind. 8 bedeutet einen neuen Anfang. Also, was Gott macht mit diesen 8 Leuten, ist wortwörtlich ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang für die Menschheit, ein neuer Anfang von der Erde, weil die hat alles sich müssen regenerieren und neu geschaffen werden. Und die Zahl 8 hat da einen Hinweis auf Jesus drin, weil der Name von Jesus im Griechischen ist 888, also absolut das Gegenteil zu 666. Und Gott befiehlt dem dem Noah, die Arche zu bauen, und er hat es gemacht. Er hat es so gemacht, wenn er es der Herr aufgetragen hat, und ich kann mir vorstellen, dass er ihm da irgendeine Vision hergestellt hat und gesagt, so und so muss es machen. Er hat ihm so beschrieben, in den wortwörtlichen Sachen. Aber ich denke, er hat ihm mal eine Vorlage gegeben, eine Vision von dem Ding. Und er hat geschaut, der Noah, dass er und seine Familie bereit sind. Können wir uns vorstellen, wie das muss gewesen sein? Die Menschen um ihn, hey, wenn du in einer Erdsituation, in einer klimatischen Situation, wo so ein, wahrscheinlich so ein subtropisches Klima hat, so eine Glocke drüber rein, wo alles so schön feucht gehalten hat, wo nie Regen nötig ist, können wir uns vorstellen, dass da einer irgend auf die Ebene steht, neben im Plateau oben, und da fährt einen riesigen Kasten bauen. Und der wahrscheinlich noch sagt, ja, hey, Gott hat gesagt, es kommt der Flut. Ich weiss nicht, wie viele Menschen daran vorbeigegangen ist und denkt, okay, können wir anrufen. Dass sicher auch ein paar Sprüche gegangen sind in eine gewisse Richtung. Und wer weiss, ob nicht irgendeiner zur Nacht hergeschlichen ist und probiert hat, ob er das Projekt nicht auch noch sabotieren können. Aber die Menschen, die haben dann auch gesehen, das Schiff bauen, und das Leben ist weitergegangen, wenn nie etwas passieren würde. Und die Menschen sind ihrem Leben nachgegangen, sind sehr viele Verbrechen passiert, weil sie böse gewesen sind, wie die Bibel sagt, an verschiedenen Orten. Und dann sagt der Herr zum Noah aufs Mal, so jetzt gehst du mit deiner ganzen Familie in die Arche. In einer Woche lang ist 40 Tage und 40 Nächte regnen, dass alles Leben auf der Erde vernichtet wird, das ich geschaffen habe. Eine Woche später ist die Flut dann gekommen, und dann hat es nicht einmal abartig geschifft auf Berndeutsch, sondern die Wasserquellen im Boden sind aufgebrochen. Also stell dir vor, da kommt es einfach mal blubbernd unten und so richtig heftig. Und dann hat der Herr selber die Türen zugetan in dieser Arche. Ich frage mich, wie viele Menschen als nicht nur in völliger Verzweiflung zu dieser Arche gerannt sind und wie wild an die Wand geklopft haben. Die Tür ist zu gewesen. Es gibt es zu spät. Und jemand mal gesehen, die Leute am Bahnhof, und der sicher auch, die noch auf den Zug wollen. Und dann kommen die springen zu hasten, drücken verzweifelt auf die Knöpfe, schon rot sind aussen dran, wollen noch einsteigen, noch wenn der Zug schon am Anfahren ist. Wie muss das erst gewesen sein, wo es so richtig abartig ist, zu regnen an dem Tag, und das Wasser angefangen hat zu steigen? Schwimmkurs hat dort noch kennengelernt. Und dann erinnere ich mich am 26. Dezember 2004. Wir sind in Manta, in Ecuador, am Strand mit unseren Buben. Und das Meer war wirklich schön, wie jeden Tag, wie wenn nie etwas passieren würde. Und hinten nachher am Abend haben wir die Nachricht gehört von dem schrecklichen Tsunami in Asien. Vielleicht habt ihr auf Netflix den Film The Impossible, das Unmögliche, gesehen. Und dieser Film gibt vielleicht eine Idee davon, das ist ja passiert. Dort hat es wahnsinnige Szenen drin, wie hilflos ein Mensch ist, wenn er so eine Wahnsinnsfälle einfach kommt. Wie wehrlos wir sind, wenn die volle Katastrophe losbricht. Der König kommt und keiner interessiert es. Wie viele Menschen kennen wir, die zumindest gegen uns ziemlich unbekümmert das Leben laufen? So wie wenn nie etwas passieren würde, alles easy. Vielleicht haben wir sie schon darauf angesprochen, die einen oder die anderen, ob sie parat sind, ob sie sich schon Gedanken gemacht haben darüber, wo sie die Ewigkeit verbringen. Ich weiss noch, als ich kurz nachdem wir zurückgekommen sind von Ecuador wieder für fix, dass ich mit meinem Vater einmal am Flugplatz gebaut bin und wir dort am Tisch waren und etwas getrunken haben. Und ich bin mit ihm auf die Baut, das ist nicht weit von Barcelona weg. Und an diesem Platz haben uns gemeinsame Erinnerungen verbunden, auch gerade aus meiner Kindheit und auch später. Und der Flugplatz im Görbetal, den haben wir wirklich beide geliebt. Und ich habe ihn gefragt, wie er es mit Jesus sage. Ich hatte keine Ruhe, als ich heimgekommen bin, wieder, bevor ich ihn das fragen konnte. Und habe ergänzt, weißt du, ich möchte, dass ich dich wieder sehen darf. Und dann hat er ganz leislich angefangen zu riechen. Und es war ein recht bewegender Moment für uns beide. Hat er nichts gesagt. Und dann bei einer späteren Gelegenheit hat er hat gerade in einer Kurve im Wald einen beinahe tragisch endenden Autounfall gehabt. Ein Baum, der 1947 nicht gefällt hat, hat ihn aufgefangen, kann ich sagen. Und er war sehr bewegt über das Erlebnis. Und ich habe ihn auch gefragt, als ich am Telefon hatte, wie hast du es? Darf ich mit dir beten? Und hat er gesagt, er will das nicht. Und ich kann bis heute nicht sagen, nur Gott weiß es, woher er ist auf seiner letzten Reise. Vor 6-7 Jahren. Der König kommt und keinen interessiert es. Es gibt ein Spät. Wo stehen wir selber? Wo stehen die Menschen, die wir kennen? Mein grösstes Anliegen ist, dass ich in dieser Kraft und mit der Hilfe von Jesus wirklich jeden Tag so leben darf, dass ich da parat sein darf. Entweder er kommt in den Wolken, um mich zu sich zu drücken, oder dann halt, wenn ich sterbe. Wenn ich die Berichte aus dem Alten und Neuen Testament lese, über all das bereit sein, dann ist mir so spontan beim Schreiben ein Wort gekommen und mit dem schließe ich. Nein, das ist nicht das. Das ich sehe nicht davon. Geht. Es ist das Bild, das ich auf dem Predigtitelblatt habe. Und der Vers dazu ist aus Hebräer 3,15. Darum gilt, was Gott gesagt hat. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Wo stehst du? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst? Bist du parat, wenn Jesus wiederkommt? Das ist die wichtigste Antwort, die wir uns geben können in dieser Woche, in dieser Zeit, in der wir leben, in diesen Tagen. Bin ich parat? Wenn du Zug abfährst, kannst du noch so an den Knopf drücken, es nützt nichts. Sind wir bereit. Und ich möchte jetzt uns wirklich einladen, in dieser Lobpreiszeit einfach auch zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen für uns und gerade auch vor Gott. und wirklich zu fragen, uns zu prüfen, bin ich parat, wenn das unabänderlich ein Ereignis eintrifft? Bin ich parat und ist mein Ziel fix mit dem Herzen? Und ich möchte beten für die Lobpreisband. Herr Jesus, ich möchte dir jetzt einfach danken, dass du die Lobpreisband ausrüstest und dass du ihnen alle Worte ins Herz legst, was sie sagen sollen. Dass du sie brauchst als Boten, auch in allem Prophetischen. Danke, dass du sie salbst und dass dein Geist an ihnen und an uns jetzt wirkt. Amen.